Deutschlandfunk. Streitkultur.
Ändern Frauen, die Macht haben, die Führungskultur? Oder handeln sie, sobald sie oben sind, genauso wie Männer? Darüber diskutieren wir heute. Ich bin Sandra Pfister. Herzlich willkommen. Ja, die Erwartungshaltung ist klar. Frauen führen irgendwie anders. Angela Merkel musste oft als prominentes Beispiel herhalten. Das zeigt schon ein kurzer Ausflug in unser Archiv.
Angela Merkel wird auch vom Führungsstil der Partei sich deutlich unterscheiden.
Sie hat ihre Partei anders geführt, einen neuen Führungsstil geprägt.
Vielleicht ist es ja auch nur ein Klischee, dass Frauen die besseren Chefs sind, verständnisvoller, einfühlsamer, kollegialer, nicht so bossy wie Männer, wenn sie oben stehen. Das ist nicht so.
Die Grunderkenntnis ist ja eigentlich, dass sich weibliche und männliche Führungskräfte im Prinzip nicht wirklich unterscheiden. Das heißt, unsere Schlussfolgerung daraus ist, dass es offensichtlich einen bestimmten Persönlichkeitstyp gibt oder so eine Art Prototyp, der besonders erfolgreich ist, darin Führungskraft zu werden.
Man kann nicht erwarten, dass, weil jetzt 30-35% Frauen im Aufsichtsrat sind, sich die Kultur eines Unternehmens verändert. Da wird vielleicht dann die Meinungsbildung ein Stück vielfältiger, aber die Kultur des Unternehmens ändert sich dadurch nicht.
Also, gibt es überhaupt so etwas wie einen weiblichen Führungsstil? Und schaffen es Frauen damit sogar, die Kultur eines Unternehmens oder die politische Kultur zu verändern? Darüber diskutieren wir heute in der Streitkultur. Genauer gesagt, es diskutieren Christine Bauer-Jelinek, Wirtschaftscoach und Autorin des Buches »Die geheimen Spielregeln der Macht«. Frau Bauer-Jelinek, Sie sind uns aus Wien zugeschaltet. Und Heather Hofmeister, Professorin für Arbeitssoziologie an der Goethe-Universität Frankfurt, gebürtige Amerikanerin. Guten Abend an Sie beide.
Hallo. Guten Abend.
Was wäre denn für Sie, Frau Bauer-Jelinek, was wäre für Sie ein typisch weiblicher Führungsstil?
Also ich muss da gleich mit dem Widerspruch beginnen in der ersten Frage. Denn wenn wir einen weiblichen Führungsstil definieren, dann definieren wir oder reproduzieren wir Klischees. Und dieses Klischee ist eigentlich so alt, das wollten wir doch überwinden. Wir haben entweder biologische Faktoren der guten Mutter, die verständnisvoll ist, die sozial ist, die kooperativ ist, die förderlich ist. Wir haben die kooperativen Werte, und das alles unter weiblich zusammenzufassen, ist eigentlich ziemlich retro und entspricht überhaupt nicht dem, was Frauen in der heutigen wettbewerbsorientierten Wirtschaft und Politik tun müssen.
Frau Hofmeister, ist das für Sie auch so, dass es ein Klischee ist, dass Frauen anders führen, dass es einen anderen Führungsstil gibt?
Was wir wissen aus der Forschung ist, dass durch Sozialisation Frauen sind anders gelobt und anders bestraft als Männer für ihr Verhalten. Und dadurch, die entwickeln dann eine unterschiedliche Verhaltung als Männer. Insgesamt, ich würde, weil das heißt Streitkultur, ich würde sagen, wir können das Klischees nennen, aber es ist Sozialisation, was sehr unterschiedlich läuft für Männer und für Frauen. Ob das gesund ist, ist eine andere Frage.
Es gibt ja nun auch unter den Frauen, die in Führungspositionen sind, unterschiedliche Herangehensweisen. Zum Beispiel gibt es ein paar Unternehmerinnen, Angelika Gifford, heute ist sie bei Hewlett Packard, früher war sie bei Microsoft, oder Tina Müller, erst Henkel-Chefin, jetzt Geschäftsführerin von Douglas. Die sagen ganz explizit, wir wollen unsere Unternehmenskultur anders prägen. Wir sind Frauen, wir führen anders. Von Ihnen, Frau Bauer-Jelinek, stammt der schöne Satz, es gibt keine weibliche Art, einen Elfmeter zu schießen. Gibt es aber nicht doch eine andere Art, das Tor vorzubereiten?
Möglicherweise, aber ich finde, es gibt nur eine sinnvolle Art, das Tor vorzubereiten. Und es gibt nur eine sinnvolle Art, in der jeweiligen Unternehmenskultur nach oben zu kommen. Ob man das jetzt kooperativ tut, weil das die Unternehmenskultur zum Beispiel in einer sozialen Institution ist, oder ob man das sehr wettbewerbsorientiert tun muss, weil man einfach Assessment Center bedienen muss oder die Machtspiele im Vorfeld schon bedienen muss, das hat mehr mit der Kultur zu tun, mit dem Umfeld zu tun, als mit dem Geschlecht.
Die Idee, dass ein Tor zu schießen, das Tor ist so gleich, ob man ein Mann ist oder eine Frau, und was man machen muss, um Erfolg zu bekommen, kann ich nachvollziehen. Aber ich würde hier fragen, ob wir in Frage stellen sollen, was ist das Tor? Ob wir schießen auf die richtige Richtung? Sind die Ziele die richtigen Ziele? Ist unsere Organisationskultur gesund? Unterstützt das wirklich die wesentlichen langfristigen Ziele, die eine Organisation haben könnte, um wirklich gesund zu bleiben?
Da muss man die Machtfrage stellen, denke ich. Denn wenn Sie wir sagen, dann klingt das immer so, als könnten die Frauen selbst daran etwas ändern. Das erlebe ich auch immer wieder im Coaching, dass sie einen starken Anspruch haben, hier, weil sie Frau sind, etwas anders zu machen. Es klingt so, als könnten Frauen bestimmen, in welche Richtung sie schießen oder welche Ziele sie in einem Unternehmen verfolgen. Das können nur selbstständige Unternehmerinnen teilweise tun. Managerinnen und Manager sind Executives, das heißt, sie sind ausführende Organe einer Organisation, eines Unternehmens. Und wenn dieses Unternehmen Shareholder hat, die eben steigende Gewinne möchten, wenn es börsennotiert ist, dann ist die Aufgabe jeder Führungskraft, egal ob Mann oder Frau, dieses Ziel zu verwirklichen. Und Frauen werden durch diese Auflagen, sie sollten etwas auch noch menschlicher machen oder gesünder machen, mit einem doppelten Rucksack auf den Berg geschickt. Männer müssen einfach nur erfolgreich sein. Diese Frauenpolitik belastet Frauen doppelt, indem sie es auch noch anders machen sollen. Das halte ich für sehr problematisch.
Ich glaube, wir haben ein Missverständnis, was ich mit wir meine. Und mit wir, ich meine Männer und Frauen. Ich meine die Führungsetage. Dass wenn wir nur auf kurzfristige Gewinnsteigerung fokussieren, wir bekommen eine Menge Krise, die wir schon in den letzten 10 Jahren erlebt haben. Und immer wieder.
Das da bin ich ja ganz bei Ihnen. Mhm. Nur die Frage ist, wer kann das ändern? Und dass wir das jetzt den Frauen umhängen, dass sie da groß beitragen sollen. Sie können in einer kapitalistischen Wirtschaft nicht die Spielregeln in einem einzelnen Unternehmen ändern. Das ist ja der Grund, warum das jetzt gerade so eskaliert und weiterentwickelt.
Vielleicht sind wir da in medias res, denn die Frage wäre ja, wo kommt denn diese große Sehnsucht nach dieser anderen Unternehmenskultur her? Warum werden Frauen mit diesem Rucksack, wie Sie das so schön genannt haben, warum werden die mit diesem Rucksack ausgestattet? Rührt es vielleicht daher, dass viele sich danach sehnen und es dem etablierten System, was von Männern geprägt ist, nicht zutrauen?
Das ist unfair, dass eine einzige Frau soll das ganze Kultur ändern. Das ist unfair. Ich stimme zu. Aber inwieweit, wenn mehr Frauen da am Tisch auch mitreden und mitsitzen und mitgehört werden, dass Männer auch sich entwickeln können in eine Richtung von Weitersehen, langfristiger Denken, eine andere Argumentation führen als nur die kurzfristige Gewinnkultur?
Ich halte das für ein bisschen blauäugig, denn wenn Sie Vierteljahresbilanzberichte abgeben müssen und wenn der Börsekurs davon abhängt, was Sie kurzfristig tun, dann können die Menschen noch so idealistisch sein, und das höre ich auch immer von meinen Klienten, dass sie das gerne hätten, und da kommt auch die Sehnsucht her, aber sie können es in ihrer beruflichen Praxis, auch an den Top-Positionen, nicht als Individuum ändern. Ich halte das für eine ganz große Illusion.
Meinen wir, dass die Männer können nicht ändern? Sich Nein, selbst niemand. Und die Organisation?
Niemand, weder Männer noch Frauen in einem Unternehmen und auch nicht, wenn sie zu 5 oder zu 10 sind, können ein kapitalistisches Paradigma ändern. Da muss sich eine große politische Bewegung entwickeln, die ein anderes Gesellschaftssystem herstellt.
Es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
Ja, das würde ich
und auch
voll
keine richtige Führung in der falschen
Welt.
Das
würde ich voll unterstützen, ja.
Sehen wir, dass wir keine agentische Macht haben als Menschen? Wir sind voll gesteuert von unserem System, dass wir sagen, es ist, wie es ist und wir können nichts machen.
Gerade in einer Demokratie könnte man natürlich ein System ändern, nur das geht nicht einfach so, dass man in der nächsten Wahl woanders sein Kreuz hinmacht. Und es geht nicht einmal mit dem Druck von der Straße, wie wir gerade in Frankreich sehen und in anderen Ländern, wo Systemänderungen versucht werden, weil die Systeme heute natürlich machttechnisch sehr gut abgesichert sind und weil über die bekannten Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit, der Verbindungen, die Systeme auch gut gesteuert und gehalten werden und die Menschen als Einzelne wenig Chance haben. Das macht auch dieses Ohnmachtsgefühl aus, das viele Menschen haben und sich manchmal auch in Wut ausdrückt.
Diese große Ebene, ich finde die sehr spannend, aber noch ein etwas kleinteiliger Gedanke, weil ich glaube, da kommen wir sehr schnell vom Hölzchen aufs Stöckchen. Haben Frauen vielleicht mitgeholfen, diesen Mythos, wie Sie es nennen, von einem anderen Führungsstil und von einer weiblicheren Führungskultur mitzuschaffen und aufrechtzuerhalten, weil dieser Gedanke sie irgendwie dafür schützt, als unsympathisch wahrgenommen zu werden. Das ist ja das Problem vieler Frauen in Führungspositionen.
Also ich sehe schon, dass das eine Marketingstrategie, wenn ich es mal so nennen möchte, der Frauenbewegung der dritten Welle jetzt der letzten 20, 25, 30 Jahre ist. Denn man wollte einfach mehr Frauen in Führungsposition bringen und man musste dafür eine Begründung finden. Jetzt kann man ja nicht gut sagen, die sind genauso wie Männer, denn dann ist das Geschlecht obsolet. Daher musste man zurückgreifen auf weibliche Eigenschaften. Nur das ist leider Gottes kein logisches und nachhaltiges Konzept gewesen. Denn da beißt sich sozusagen die Katze in den Schwanz. Wieso sind Frauen jetzt wieder weiblich, mütterlich, fürsorglich, wenn sie doch dieselben Aufgaben haben wie Männer?
Ich sehe es so, es ist in beide Richtungen ein Nachteil. Wenn Frauen genau wie Männer sind, dann wir brauchen die Frauen bei der Arbeit nicht. Wir können dann Männer einsetzen, genauso gut wie Frauen, egal. Und dann Männer dürfen ausgeschlossen bleiben. Wenn wir sagen, Frauen sind anders als Männer, dann wir sagen, dann ist auch ein Grund, warum sie nicht da sind, weil sie anders sind und die Männer wissen, wie es geht und die Frauen nicht. Wir haben das Problem, dieses Gesamtkonzept, ob anders oder gleich, wir schließen die Hälfte unserer Bevölkerung aus den Talentpoolen und unseren Organisationen, wenn wir sagen, ja, wir brauchen nur diese männliche Kultur und Männer, die das gut erfüllen und die Strukturen in unserer Organisation auch mit beitragen, Frauen auszuschließen.
Und da sind wir wieder bei dem doppelten Rucksack, den Frauen tragen, Frau Bäuerling.
Genau. Ich denke, dass es ja heute so ist, dass die rechtliche Lage und die Chancen für beide Geschlechter gleich sind. Für die Jüngeren vor allem, die gut ausgebildeten Frauen.
Bevor Kinder geboren sind.
Ja, und wer ehrgeizig ist, wird nach vorne kommen, wird den Wettbewerb antreten und wird Machttechniken lernen müssen, um nach oben zu kommen. Es ist ein Wettbewerb, um nach oben zu kommen. Aber dieses Zwanghafte nach dem Geschlecht beurteilen, das müssen jetzt die Frauen ehrgeizig nach oben wollen und es müssen die Männer in Karenz wollen. Das ist nicht das, was wir in den 70er, 80er Jahren als Freiheit verstanden haben, nämlich die Wahl zu haben, auch in Lebensphasen unterschiedlich zu wählen, egal ob Mann oder Frau.
Frauen müssen entscheiden, entweder sie machen ihren eigenen Körper zu einem männlichen Körper, das heißt keine Kinder gebären, oder sie müssen die Care-Arbeit übernehmen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Partner haben, ist 5% oder weniger, dass er wirklich die Care-Arbeit gleichermaßen oder übernehmen möchte.
Wenn diese Frauen das Glück haben, einen Partner zu haben, der Kindererziehung und Haushalt übernimmt,
natürlich,
werden die Frauen in den Führungspositionen dann so hart wie Männer, wie ein schönes Klischee sagt?
Wer in Führungsposition ist und in einem harten Wettbewerb steht, muss eine gewisse Härte an den Tag legen. Das ist auch der Grund, warum so viele Frauen, die in Top-Positionen kommen, dann das nicht sehr lange machen. Ich lese in der Statistik, dass ein Teil der weiblichen DAX-Vorstände wieder weg ist und durch Männer ersetzt wurde. Sie schaffen es dann oft nach oben, sagen dann natürlich, sie wurden hinweggedrängt oder rausgedrängt. Aber sehr oft höre ich im Coaching, wo sie dann Klartext sprechen, dass sie einfach diese Art von Arbeit nicht machen möchten. Jetzt kann man wieder sagen, dann sollen sie halt die Kultur ändern. Nur sie sehen, dass sie das nicht können. Und da komme ich wieder auf die Systemfrage. Ich kann in einer harten, wettbewerbsorientierten Kampfkultur nicht als einzelne Frau und auch nicht als einzelner Mann sagen, das mache ich jetzt anders.
Ich habe eine Hypothese und das ist die Spaßfaktor-Hypothese. Das ist, dass es macht Männer mehr Spaß, oben zu sein als Frauen, weil das ganze Spielregeln, das ganze Umfeld, das alles unterstützt, dieses Spielfeld für den Männern. Und die Frauen sind immer wieder in Frage gestellt. Wir reden über Wettbewerbskultur, aber wir wissen auch, dass viele Männer schaffen es nach oben, weil sie Vitamin B haben, weil es Beziehungsebene gibt. Jemand kennt jemand und das ist nicht Wettbewerb. So, es ist ein bisschen fiktiv, dass es nur Wettbewerb ist, warum die Männer dann hochgekommen sind.
Da bin ich bei Ihnen, nur das halte ich auch für einen Wettbewerbsfaktor. Ich muss eben mein Netzwerk kennen, ich muss meine Seilschaften bilden. Das sind alles Machttechniken, die man heute können muss. Es kommt viel weniger auf die Leistung an, als man glaubt. Sonst wären ja oben lauter intelligente, leistungsfähige Menschen.
Ja, es gibt neue Forschung, das sagt, dass Männer und Frauen gleichermaßen vernetzen, gleichermaßen Kontakt haben mit den oberen Führungskräften. Und was passiert ist aber, die Frauen haben diese Bias, die sind, das ist etwas weggehalten von dem. Sie sind nicht so ernst genommen, so wahrgenommen wie die Männer, weil sie Frauen sind.
Es ist spannend, genau, über die Wirtschaft zu reden. Wir müssen auch noch auf die Politikerinnen kommen. Denn die Frage ist, sind die denn ein Sonderfall? Wir haben darüber geredet, dass die Wirtschaft, dass der Kapitalismus Systeme vorgibt, in denen Frauen vielleicht gar nicht verändert oben ankommen können oder die Führungskultur nicht ändern können. Wie ist das in der Politik? Können die Politikerinnen, die wir ja jetzt auch länger schon beobachten können, da eine andere Führungskultur etablieren?
Meine Gedanken gehen in der Richtung, dass Politik in diese repräsentative Demokratien, über wem wir reden, die sollen die Bevölkerung repräsentieren. Es gibt aber auch dann ganz viele Spielregeln und die sind in den Gesetzen geschrieben, wie Sachen laufen sollen. Das ist dann für mich schwerer zu sagen, inwieweit, welche Richtung, welche Spielraum es gibt für die Politikerinnen.
Die Politikerinnen haben zusätzlich noch das Problem, dass sie in der Öffentlichkeit stehen. Als Politikerin müssen sie die Medien gewinnen, die Mandatare gewinnen, die Öffentlichkeit gewinnen, die Wähler gewinnen und sie sind ununterbrochen unter Beobachtung. Das ist eine nochmal wesentlich verschärfte Aufgabe. Und da kommt jetzt dieses alte Frauenklischee nochmal zum Tragen. Wenn sie zu tough sind, dann kann das leicht kippen, dann fehlt der Sympathiefaktor. Wenn sie zu weiblich sind, traut man ihnen wieder keine Durchsetzung zu. Und an dem entlang und dem, was die Medien schreiben, muss man den Weg finden zwischen Durchsetzung und dann doch wieder ein bisschen die Mutter der Nation zu sein.
Ist das die Rolle, die zum Beispiel Merkel hat, Mutter der Nation? Sie hat auch ein starkes Frauennetzwerk immer gehabt, aber sie gilt auch von ihrem Habitus und auch von ihrer Ausbildung, Physikerin, Naturwissenschaftlerin, sehr rational, gilt sie auch so ein bisschen als unweiblich.
Das wurde ihr ja auch immer vorgeworfen in all den Kabarets, die ich gesehen habe, auch über sie. Und einerseits wurde sie als Mutter der Nation angesprochen, aber ich hörte auch einen Spruch, die Mutti mit der blutigen Schürze. Denn es sind ja durchaus einige Männer auch gefallen in ihrem Umfeld. Sie musste sich durchsetzen und sie hat sich auch weitgehend durchgesetzt.
Ein super Beispiel für nie richtig schaffen zu können von Hillary Clinton und ihrer Kampagne. Das sehr gute qualifizierte Frau für eine Führungsposition, aber von allen Seiten nie genau richtig. Ich weiß nicht, was unsere Lösung da ist, außer nuancierte Perspektiven. Ich bin bei Ihnen, dass die Klischees uns da nicht helfen und dass wir auf die Probleme in unserer Gesellschaft besser fokussieren sollen und was sind die Lösungen, statt die Persönlichkeiten im Vordergrund zu setzen.
Und es ist auch eine Frage der Erwartungshaltung, die aufgebaut wird. Ich kann mich erinnern, als Theresa May gewählt wurde, in einer Situation, als eigentlich auch kein Mann mehr richtig ran wollte, wäre ein weiteres Thema, kommen Frauen eigentlich in Krisensituationen ganz gerne hoch, auch in der Wirtschaft. Aber ich kann mich erinnern, dass da viele gesagt haben, wow, jetzt kommt eine Frau ans Ruder, die wird es anders machen. May ist aber eine Hassfigur für viele Frauenrechtlerinnen, weil sie viele Frauen in Großbritannien ärmer gemacht hat. Sie war eine knallharte Migrationskontrolleurin, die dafür gesorgt hat, die Migration hier einzuschränken. Vielleicht ist es doch eine Frage der Erwartungshaltung. Die Frauen machen das Weiche, das Schöne, da sind wir wieder beim Ursprungsgedanken.
Ja, und das macht es auch so schwer für Frauen, dann ihre Ziele durchzusetzen, gegen dieses Klischee anzuarbeiten. Und es war auch Margaret Thatcher, die das Leben schlechter gemacht hat für viele Menschen. Und es hat Hillary Clinton zwei Kriege mitverantwortet. Also das Klischee, das sich dann so lange hält, hält ja mit den Fakten nicht stand. Warum Frauen dann sehr oft sogenannte Trümmerfrauen an die Macht kommen, wenn alles kaputt ist oder wenn es droht zu scheitern, hat auch damit zu tun, dass es erstens mal eine Chance ist, die sich auftut, die vielleicht sonst viel länger gedauert hätte. Und ich erlebe auch, dass Frauen dann nicht so sehr auf ihren eigenen Status schauen, sondern dann halt sagen, das mache ich jetzt. Und oft werden sie auch bedrängt. Man kniet dann sozusagen auf ihnen von der Umgebung her, du musst das jetzt machen und das ist eine Chance und eine Frau macht es doch besser. Was alles ein Mühlstein am Hals ist, dieser Frauen.
Ich habe zwei Gründe aus der Forschung, warum Frauen tatsächlich öfters in der Leitung kommen in Krisensituationen. Und ein Grund ist die Änderungssignalisierung durch eine Frau an der Macht. Wenn alles schief geht und die Lage sieht furchtbar aus, dann es gibt einen Wunsch zu signalisieren, jetzt es wird anders. Und die Frauen sind als Symbol dargestellt, dass es wird anders. Der zweite Teil ist aber, think crisis, think female. Dass wenn eine Krise gibt, wir brauchen andere Führungsqualitäten, als wenn Erfolg gibt. In einer Krisensituation dann brauchen wir andere Fähigkeiten, die Frauen zugeschrieben sind, wie Kooperation, Kommunikationsfähigkeiten, die unterstützende Art, Teamarbeit, Mitgefühlfähigkeiten und so weiter. Das ist gewünscht in Krisen und das ist auch ein Grund, warum Frauen öfters bessere Chancen haben, in Führung zu kommen während einer Krise.
Also ich denke, dass hier auch einfach eine Illusion vorherrscht, die eben meint, in Krisen könnte man mit Kooperation besser agieren. Sehr oft muss man in Krisen sehr rasche Entscheidungen, sehr harte Entscheidungen treffen, auch Personalentscheidungen treffen und Gegner auch wirklich aus dem Feld schlagen.
Es ist auch eine Vorstellung und eine Darstellung, was das signalisiert ist. Aber zu diesen Durchsetzungsfähigkeiten und Entscheidungsfähigkeiten, ich möchte hier sagen, Muttern sind die stärkste Führungskräfte der Welt. Die müssen jeden Tag alles gestalten. Aber die Vorstellungen, dass Frauen nur bestimmte weibliche, weiche Qualitäten bringen, das ist völlig falsch.
Ich halte das für äußerst problematisch. Vergleiche aus der Familie, die ganz andere Spielregeln hat, in die Wirtschaft oder in die Politik zu ziehen. Das haben sowieso viele Frauen irgendwann mal gehört und das hindert sie total an den erfolgreichen Entscheidungen. Ich rate im Seminar den Frauen, die Bücher aus den 90er Jahren, die sowas verbreiten, zu verbrennen und die Spielregeln sich anzuschauen, die dort herrschen, wo sie Erfolg haben oder Karriere machen wollen.
Ich meine hier nicht die weibliche, diese so nur Liebe und Zuneigung. Ich meine den Alltag gestalten.
Ich habe sie schon verstanden. Ich halte es trotzdem für falsch.
Okay.
Ja, weil man es nicht übertragen kann.
Ändert sich die Diskussion vielleicht mit der Zeit, weil wir mit einer anderen Generation von Frauen und Männern zu tun haben? Das Stichwort ist die Generation Y. Auch sie ist vielleicht ein Klischee. Die wollen anders leben, die wollen anders arbeiten. Ändern die Führungskultur vielleicht insofern, als die Männer ein bisschen weiblicher und die Frauen ein bisschen männlicher werden und man braucht das dann einfach gar nicht mehr zu labeln, sondern es ist dann einfach teamorientierter, horizontaler von der Führungskultur her?
Das ist das, was ich aus meiner Erfahrung so vorausblickend so sehe, dass sich bei den Jüngeren das Geschlechterzuschreiben aufhört. Es gibt total durchsetzungsfähige, gut ausgebildete junge Frauen. Es gibt Männer, die sind sehr beziehungsorientiert und nicht wettbewerbsorientiert, haben kein Interesse an Karriere. Und es gibt nach wie vor ehrgeizige Männer und Frauen, die zu Hause bleiben wollen und die überhaupt nicht arbeiten wollen. Wir haben schon ein gewisses Maß an Freiheit erreicht, zumindest in den Schichten, die nicht um die Existenz kämpfen müssen.
Ja, wir sehen sehr viel Vielfalt unter den Generation Y. Es ist alles dabei, was sie da bewegen werden bei der Arbeit und in ihr Privatleben, das werden wir noch sehen. Ich habe große Hoffnung, dass die werden dann durchbrechen durch die Stereotypen und Klischees. Ich merke als Soziologin, es gibt sehr viel gesellschaftlichen Druck, bestimmte Muster zu folgen. Wir haben schon gesprochen über die Schwierigkeiten, die Frauen erleben in manchen Arbeitsumfelden und was Männer erleben, wenn sie zu Hause bleiben mit ihren Kindern, besonders in kleinen Dörfern und was sie da bekommen zu hören, was dann eine soziale Druck macht. Das würde ich nicht unterschätzen. Dass sie anders leben möchten, ja. Ob sie das durchsetzen können, ich hoffe.
Hedda Hofmeister war das, Professorin für Arbeitssoziologie an der Goethe-Universität Frankfurt, und Christine Bauer-Jelinek, Wirtschaftscoach und Autorin. Die beiden haben gestritten in der Streitkultur im Deutschlandfunk darüber, ob Frauen die Führungskultur ändern können, sobald sie oben angekommen sind, oder ob man ihnen mit diesem Anspruch noch etwas aufbürdet, nämlich nicht nur zu führen, sondern zugleich auch noch die Welt zu verbessern. Und ich bin Sandra Pfister. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.